Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um absichtliche Mängelvertuschung bzw. um Vorwürfe gegen den Lastenradhersteller Babu. Der buchstabiert sich B-A-B-B-O-E. Falls Sie die Marke nicht auf Anhieb kennen, haben Sie sie bestimmt schon gesehen. Der hintere Teil sieht aus wie ein normales Fahrrad. Die vordere Hälfte des Rades ist das Besondere. Der Lenker steuert eine zweirädrige Achse, auf der eine Transportbox aus Holz oder Kunststoff angebracht ist, die überdacht werden kann. Die Box bietet Platz für mehrere Kinder, Haustiere oder Einkäufe. Die Fakten, die ich Ihnen jetzt präsentiere, stammen aus dem Artikel von Robert Wallenhauer aus der SZ vom 5. April 2024. Titel und Untertitel lauten wie folgt: Vorwürfe gegen den Lastenradhersteller. Erst wurden 22.000 Modelle zurückgerufen, jetzt kommen härtere Vorwürfe. Die niederländischen Behörden ermitteln gegen Babu. Hier der Artikel in Auszügen. Die Lage für die Lastenradmarke Babu spitzt sich zu. Schon Mitte Februar musste das Unternehmen einige Modelle zurückrufen. Die niederländische Warenaufsichtsbehörde NVWA stellt eine hohe Bruchgefahr bei den Fahrradrahmen fest. Der Handel mit allen Babu-Modellen wurde eingestellt, das Unternehmen empfahl Kunden, die Räder nicht zu nutzen. Jetzt hat die NVWA auch noch eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Hersteller eingeleitet. Das bestätigte die Behörde am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft und Inspektoren der Warenaufsichtsbehörde prüfen nun, ob Babu absichtlich Mängel vertuscht hat. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde seien hunderte Rahmen gebrochen, der Hersteller habe die Ursachen nicht gut genug untersucht und keine Maßnahmen dagegen ergriffen. Dies habe die Sicherheit von Menschen gefährdet. Babu kündigte Anfang dieser Woche an, dass weitere Modelle, insgesamt 22.000 Räder, zurückgerufen werden. Von Mitte April an würden diese zunächst in den Niederlanden und Deutschland abgeholt. Babu ist seit Jahren nicht auf Beschwerden von Kunden eingegangen und hat die Probleme nicht ernst genommen. Die Rückrufaktion ist jetzt das Resultat, sagt Jonas Krämer, Leiter der Geschäftskundenentwicklung beim Lastenradhändler Easy Cargo. Der Berliner Lastenradhändler führt laut eigener Aussage über 30 Markenradmarken im Sortiment, jedoch nicht Babu. Er sitzt außerdem im Vorstand vom Radlogistikverband Deutschland. Tatsächlich hat die niederländische Behörde NVWA Babu wohl schon seit 2019 beobachtet, als damals eine kleinere Rückrufaktion gestartet wurde. 2021 sollen vor einer Prüfung der Behörde kaputte Fahrradrahmen versteckt worden sein, sagten ehemalige Babu-Mitarbeiter dem Nachrichtensender RTL News. Wir mussten die gesamte Werkstatt leeren. Wir haben die Rahmen in einen Lieferwagen geladen und auch die Schrotttonne. Alles, was die NVWA nicht sehen durfte, wurde versteckt und das hat gut geklappt, wird ein Mitarbeiter zitiert. Der Mutterbetrieb Excel sagte jetzt seine volle Mitarbeit zu. Wenn die Signale über die Medienberichten wahr sind, dann missbilligen wir das entschieden und distanzieren uns davon, heißt es in einer Erklärung. Viele Besitzer von Babu-Rädern dürften von der ausgeweiteten Rückrufaktion betroffen sein. Es geht nach Angaben des Unternehmens um ein Drittel aller Modelle. Kunden können auf kontrolliere-deinen-rahmen.de überprüfen, ob auch ihr Lastenrad betroffen ist. Räder, die jünger als 5 Jahre sind, würde man durch ein neues Exemplar ersetzen, heißt es von Babu. Der Hersteller rechnet damit, dass der größte Teil der Räder nach Kontrolle und möglicher Reparatur wieder genutzt werden könnte. Babu bezeichnet sich selbst als Nummer 1 unter den Lastenfahrrädern weltweit. 2005 gründeten 5 Eltern in den Niederlanden die Lastenradmarke. Sie waren auf der Suche nach einem qualitativ guten und bezahlbaren Lastenrad, so das Unternehmen. Wie im Gründungsmythos verankert, war Babus Zielgruppe jahrelang ganz klar. Das Angebot fokussiert sich auf den Familienbereich. 2018 folgte die vollständige Übernahme Babus durch die Excel Group, ein niederländisches Fahrradunternehmen. Der Babu-Mutterbetrieb wurde wiederum 2022 vom amerikanischen Investor KKR übernommen. Schon vor den Ermittlungen gegen Babu sprachen Beobachter von der Excel Group als Probleminvestment. Soweit zu dem Artikel. Hier nochmal kurz der zeitliche Verlauf, weil es ja doch wahnsinnig viele Informationen waren. Ich habe es jetzt nochmal sortiert. Also, das Unternehmen Babu wurde 2005 gegründet mit dem Ziel, qualitativ gute und bezahlbare Lastenräder herzustellen. 2018 wurde Babu von der Excel Group übernommen. 2019 gab es die erste kleinere Rückrufaktion. Die NVWA beobachtete das Unternehmen seit dieser Rückrufaktion in 2019. 2 Jahre später, in 2021, sollen vor einer Prüfung der Behörde kaputte Fahrradrahmen und auch der Schrott versteckt worden sein. 2022 hat KKR, die Excel Group, das heißt die Mutter von Babu, übernommen. Schon vor den Ermittlungen gegen Babu sprachen Beobachter von der Excel Group als Probleminvestment. Rein aus diesem zeitlichen Verlauf heraus fällt auf, dass die ersten Rückrufaktionen, die auf Produktionsprobleme hindeuten, erst 1 Jahr nach der Übernahme von Babu durch die Excel Group auftraten. Das kann nun Zufall sein, könnte aber auch darauf hindeuten, dass die Excel Group in die Produktionsvorgänge eingegriffen und an der falschen Stelle gespart hat. Da sich die aktuelle Rückrufaktion auf Räder bezieht, die jünger als 5 Jahre sind, landen wir zum Zeitpunkt des Zeitungsartikels, also vom April 2024, wieder im Jahr 2019. Also wieder nach der Übernahme von Babu durch die Excel Group. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber wir sind ja interne Revisorinnen und Revisoren und das ist ja die schönste Art, schwarz zu sehen. Also werfen wir doch mal einen Blick auf die Unternehmenskultur. Und möchte man da einen Eindruck von der Unternehmenskultur gewinnen, dann kann man schauen, wie die einzelnen Fakten aus dieser Perspektive aussehen. Und da zeigt sich folgendes Bild. Die Gründer von Babu hatten selbst Kinder, Einkäufe und Haustiere, die es zu transportieren galt. Zumindest wenn die sagen, es waren 5 Eltern und deswegen haben sie ihr Unternehmen gegründet, dann werden sie ja dieses Problem gehabt haben. Und sie haben aus ihrem Problem eine Lösung gemacht und ein Unternehmen dafür gegründet. Also, von Anfang an sollten qualitativ gute und bezahlbare Lastenräder hergestellt werden. Zielgruppe von Babu ist der Familienbereich. Das Fahrrad dient dem Transport von Kindern, Haustieren und Einkäufen. Daher hätte ich jetzt mal die Hypothese, dass die Gründer die von ihnen selbst gewollte Qualität auch liefern wollten. Nach dem Unternehmensverkauf von Babu an die Excel Group treten 1 Jahr später die ersten Probleme auf. Die ersten Fahrradrahmen brechen und die Kunden beschweren sich wohl. Zum Thema Beschwerden muss ich sagen, hallo, kein Wunder. Wenn ich meine Kinder transportiert hätte und auf einmal, womöglich sogar mitten auf der Straße, mit Autos und allem, das Fahrrad auseinanderbricht, dann hätte ich mich sehr aufgeregt und mich ebenfalls unmissverständlich beschwert. Wahrscheinlich hätte ich diese Beschwerde auch an die NVWA zur Kenntnis gegeben. Aber das Unternehmen ignoriert die Beschwerden, nimmt die Probleme anscheinend nicht ernst und macht einfach weiter. Zumindest stand es ja so in dem Artikel. Als dann die Warenaufsichtsbehörde 2021 zur Prüfung erschien, hatten sich ja genügend Leute beschwert, wurde von den Mitarbeitenden angabegemäß die gesamte Werkstatt geleert. Die kaputten Fahrradrahmen und auch die Schrotttonne sollen vor der Behörde versteckt worden sein. Also für mich hört sich das jetzt überhaupt nicht nach Kundenorientierung an, sondern vielmehr nach einseitiger Profitorientierung. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde seien hunderte Rahmen gebrochen, der Hersteller habe die Ursache nicht gut genug untersucht und keine Maßnahmen dagegen ergriffen. Dies habe die Sicherheit von Menschen gefährdet. Und ich erinnere jetzt nochmal dran, bei einem Drittel aller Modelle, ca. 22.000 Rädern, besteht bei den Fahrradrahmen eine hohe Bruchgefahr. Und da kann man jetzt nicht sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, war doch ein individueller Fehler. Also in meiner Kindheit, als Autos wahrscheinlich noch ausschließlich von Menschen gebaut wurden, da gab es diesen Ausdruck Montagsauto. Und alle hatten Angst, ein Montagsauto zu erwischen, wenn sie ein neues Auto gekauft haben. Denn diese Autos machten überdurchschnittlich viele Probleme und mussten ständig repariert werden. Immer war was anderes. Und das waren halt die Autos, die montags montiert wurden. Da waren die Arbeiter wohl immer schlechter drauf oder weiß der Geier was. Und ich sage jetzt mal, wenn ein Drittel aller Räder betroffen sind, dann wäre jetzt meine Hypothese, dass grundlegende Probleme in der Konstruktion mit dem benutzten Material oder in den Produktionsprozessen bestehen. Ja, und jetzt kommt das Interessanteste. Die Reaktion der Excel Group auf die aktuellen Untersuchungen der NVWA. Der Mutterbetrieb Excel sagte jetzt seine volle Mitarbeit zu. Wenn die Signale über die Medienberichten wahr sind, dann missbilligen wir das entschieden und distanzieren uns davon, heißt es in einer Erklärung. So stand es im Artikel. Ja, und der erste Satz hört sich so sehr nach einem billigen Standard an. Der Mutterbetrieb von Excel sagte jetzt seine volle Mitarbeit zu. Hey, aber mal ehrlich, was sollen die denn sonst machen? Das will ich doch mal stark hoffen, dass die da jetzt mithelfen. Und übrigens, das hatte Boeing in meiner Erinnerung auch irgendwie so gesagt. Das sagt so ziemlich jedes Unternehmen, oh, wir sagen unsere volle Mitarbeit zu. Naja, aber der zweite Satz ist der, über den ich mich richtig aufgeregt habe. Wenn die Signale über die Medienberichten wahr sind, dann missbilligen wir das entschieden und distanzieren uns davon. Also man sagt, man wisse es gar nicht, ob die Medienberichte wahr wären oder nicht. Hey, was ist denn das für ein billiger Trick? Wo ist eine Aussage zu einer sofort eingeleiteten intern oder extern beauftragten Untersuchung? Sie fehlt. Gemäß der Aussage von Excel will man hier also gar nicht aktiv eingreifen oder eigene Untersuchungen einleiten. Und als ob das nicht genug wäre, setzen die auch noch einen drauf. Falls es wahr sein sollte, dann distanziert man sich einfach davon. Das heißt, man erklärt sich nicht verantwortlich für die Aktivitäten des eigenen Tochterunternehmens. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ein Tochterunternehmen hat man dann, wenn man mehr als 50% der Anteile hält und damit einen beherrschenden Einfluss auf die Tochter hat. Das scheint hier ja völlig ignoriert zu werden. Wenn ich das Tochterunternehmen beherrsche, dann bin ich auch für dieses Unternehmen verantwortlich. Punkt. Sich da einfach zu distanzieren bedeutet, dass man zwar Einfluss nehmen könnte, dies aber nicht tut oder das Tochterunternehmen im Fall der Fälle einfach fallen lässt. Das dahinterstehende Muster könnte demzufolge Folgendes sein. Eine Hypothese. Ich kaufe ein Tochterunternehmen. Ich sorge dafür, dass dort Kosten gespart werden, auch falls diese Kosteneinsparungen die Sicherheit gefährden sollten. Wenn sich dann jemand beschwert oder irgendwas passiert, ach, dann ignoriert man es halt und dann schaut man, wie lange man damit durchkommt und zieht dann weiter den maximal möglichen Profit aus dem Unternehmen. Sollte ein externer Prüfer vorbeikommen, vertuscht man schnell alle Mängel und Beweise und macht einfach weiter wie bisher. Und zwar so lange, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wenn dann die Konsequenzen wirklich unangenehm wären, dann distanziert man sich einfach von der ganzen Sache. Der Gipfel wäre dann noch, das Tochterunternehmen ob seine Aktivitäten öffentlich zu verurteilen. Das geht ja ganz leicht, indem man das dortige Management einfach rauswirft oder das gesamte Tochterunternehmen pleite gehen lässt. Krass, oder? So, und nun kommt meine Frage an Sie. Was würden Sie als interne Revision tun? Wir nehmen jetzt mal an, dass Sie in der internen Revision der Oma sitzen, also in KKR, die 2022 die Excel Group, das heißt die Mutter von Babu, übernommen hat. Sie erhalten den Auftrag, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie haben den Artikel gelesen und sich Ihre Gedanken gemacht und fragen sich, wo liegt das Problem? In der Excel Group oder bei Babu? Natürlich haben Sie als interne Revision einen Eindruck von der Unternehmenskultur von KKR. Da ich darüber überhaupt keine Informationen habe, treffe ich jetzt mal eine Annahme. Und ich bin echt mal optimistisch und unterstelle, dass KKR ein rechtschaffenes Unternehmen ist, das nicht zugunsten des Profits Menschenleben gefährden würde. Das heißt, Ihr Auftrag ist es, in Ihrer Prüfung tatsächlich jeden Stein umzudrehen, um herauszufinden, wo die Probleme und Ursachen liegen. Sie sollen dem Vorstand von KKR eine entsprechende Rückmeldung geben. Selbstverständlich interessiert sich der Vorstand von KKR auch für die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen. Da KKR die Excel Group erst 2022 gekauft hat, kennen Sie weder die Unternehmenskultur von der Excel Group noch von Babu. Wie würden Sie als Prüfungsleitung an die Prüfung herangehen? Na, haben Sie schon Ideen? Hier mal ein paar Vorschläge. Gehen Sie top-down oder bottom-up vor? Also damit meine ich, wo starten Sie? bei den Vorgaben der neuen Mutter an die Tochter Excel Group und deren Vorgaben für Babu? Oder starten Sie direkt bei Babu? Und überhaupt, wo wollen Sie denn Ihre Prüfungsschwerpunkte hinlegen? Wie kommen Sie möglichst schnell zu belastbaren Aussagen? Selbstverständlich gibt es hier keine Musterlösung. Das ist so eine Prüfung, bei der man im Nachhinein weiß, wie man sie noch effizienter hätte durchführen können. Das hier ist definitiv keine Standardprüfung, bei der man ein fertiges Konzept runterschrubben kann. Hier handelt es sich um einen Prüfungsgegenstand der dritten Kategorie, um eine zweck- und werteorientierte Prüfung. Es geht ja jetzt um die Werte. Woran lag's, ja? Werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt und wenn ja, von wem und wodurch? Und wer jetzt mehr zu dieser dritten Prüfungskategorie der zweck- und werteorientierten Prüfung wissen will, der hört sich bitte die Folge 231 dieses Podcasts an oder liest in der zweiten Auflage meines Buches Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision nach. Ganz kurz noch, bei einer zweck- und werteorientierten Prüfung lautet die grundlegende Thematik: Wird der Zweck unter Einhaltung der Werte erreicht? Da Werte ein großes Spektrum zulassen, beschränken wir uns darauf, dass die Gefährdung von Menschenleben definitiv gegen die Werte von KKR verstößt. Das haben wir ja gerade unterstellt, die sind super, haben eine angemessene Unternehmenskultur, die wollen Menschenleben nicht aufs Spiel setzen. Was dazwischen noch möglich wäre, überlassen wir der Diskussion, wenn sich unsere Prüfung dem Ende zuneigt und wir mehr Informationen haben. Wenn es keine klaren Vorgaben vom Vorstand der KKR gibt, dann ist es auch nicht nötig, diese zu Beginn der Prüfung zu haben. Prüfen können wir erstmal trotzdem. Aber zurück zu unserem Fall. Da im Sinne der Profitorientierung Menschenleben aufs Spiel gesetzt wurden, kann man hier schon mal sagen, dass kein wertekonformes Verhalten vorliegt, zumindest im Endergebnis nicht. Nun muss man die Frage stellen, ob es überhaupt möglich wäre, den Zweck, das heißt Gewinne zu erwirtschaften und gleichzeitig die Werte einzuhalten. Wäre dies nicht möglich, dann handelt es sich um etwas, was man in der agilen Welt einen Setup for Fuck-up nennt. Da Babu bis 2018 höchstwahrscheinlich profitabel war, sonst hätte sich die Excel Group ja nicht daran beteiligt und das Unternehmen aufgekauft, gehe ich mal davon aus, dass es grundsätzlich möglich wäre, Lastenräder herzustellen, die Gewinne erwirtschaften, ohne Menschenleben zu gefährden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der Zweck, also die Gewinne zu erwirtschaften, erreicht wurde. Naja, kurzfristig vielleicht ja, solange die Kundenbeschwerden ignoriert wurden. Langfristig wurde nun aber auch der Zweck nicht erreicht, da teure Rückrufaktionen notwendig wurden, Fahrradhändler die Räder aus ihrem Sortiment genommen haben und der Ruf erstmal ruiniert ist. Das ist sozusagen der Double Fail. Versagen auf der ganzen Linie. Im Fazit, alles scheiße, deine Elli. Es wurden Menschenleben gefährdet und es hat unterm Strich wahrscheinlich nicht mal was gebracht. Das große Drama wussten wir ja schon fast. Jetzt ist die nächste Frage, wie Sie herausbekommen können, woran es denn nun wirklich genau lag. Und es empfiehlt sich meiner Meinung nach, so eine Prüfung im Team anzugehen. Dabei würde ich das Team in Untergruppen splitten und jeweils RevisorInnen bei Babu, der Excel Group und bei KKR einsetzen. Die Revisoren sollten zunächst Folgendes jeweils seit 2018 bzw. 2022 in Erfahrung bringen. Welche Vorgaben und Rahmenbedingungen bestanden und bestehen? Welche Rechte und Pflichten gab es und gibt es? Was wurde angefordert oder reportet in Bezug auf Erträge, Produkte, Beschwerden, externe Untersuchungen, Qualität? Gerade bei Babu hätte ich von Anfang an zusätzlich noch folgende Schwerpunkte ausgewählt, wobei ich den Zeitraum seit 2018 betrachten würde. Produktentwicklung, Produktveränderung, Beschwerdemanagement. Die verschiedenen Untergruppen der Revisorinnen und Revisoren sollten sich regelmäßig, am besten täglich austauschen und die ihnen vorliegenden Informationen abgleichen und das weitere Vorgehen besprechen. Recht viel mehr wird man zu Beginn der Prüfung höchstwahrscheinlich gar nicht vorgeben können. Der weitere Prüfungsverlauf wird zeigen, in welche Richtung man fortzuschreiten hat, um den dahinterliegenden Themen mit ihren jeweiligen Wechselwirkungen auf den Grund zu gehen. Was halten Sie von diesem Vorgehen? Gibt es jemanden in der Zuhörerschaft, der Erfahrung mit solchen Prüfungen bei Tochter- und Enkelgesellschaften hat? Ich bin auf Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare gespannt. Wie immer können Sie diese auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast eintragen. Ich freue mich drauf. Und das war's schon wieder für heute. Wenn Sie alle Neuigkeiten mitbekommen wollen, dann tragen Sie sich gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne eine Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Ohne Angabe Ihrer Absendemailadresse bleibt das Ganze vollkommen anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung für ihn, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.